Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie.
Weißt du was? Na? Letzte Woche haben wir doch über
Pragmatismus und Bestattung gesprochen.
Pragmatismus in der Bestattung, ne? Mhm. Pragmatismus beim Sterben. Und da habe ich hinterher so ein bisschen, hat mich das umgetrieben, ob das, oh Gott, jetzt nicht zu negativ angekommen ist, was ich da gesagt habe. Und zwar habe ich ja diese sehr, sehr pragmatische Sicht auf den Übergang des Verstorbenen und bin eine ganz, ganz vehemente Fürsprecherin der Verstorbenen und habe aber jetzt die Sorge, dass vielleicht man das so verstanden haben könnte, dass mir so diese ganzen Drumrums des Abschiednehmens gar nichts bedeuten. Also der Sarg, die Urne, dann habe ich, glaube ich, auch was über ein möglicherweise zu nähendes Sterbekleid gesagt. Also das sind ja so Äußerlichkeiten, die finde ich für mich persönlich nicht so entscheidend. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, aber jeder Angehörige macht das in seiner Art. Für Menschen, die jetzt vielleicht das geistige Weltbild nicht so haben oder da vielleicht auch Schwierigkeiten haben zu denken, dass es überhaupt weitergeht, für die ist es ja ein sich heranarbeiten über das Materielle. Ja, dass man jetzt den Sarg oder die Urne oder ein Kleid oder was auch alles, dass man da sehr viel Wert drauf legt. Aber hier kommt jetzt wirklich nochmal mein mir wirklich auch wichtiger Einwand, dann soll man es doch wirklich am liebsten selber machen. Ja, da gehe ich dann eben wirklich so weit. Ich mag nicht so gerne, wenn Menschen einfach Gäste sind bei ihrer eigenen Abschiedsfeier und alles andere ist von anderen hergestellt worden.
Und vor allem, möglicherweise wird das ein rauschendes Fest, aber sie haben nicht genug gefeiert in ihrem Leben. Das wäre ja auch schade, ne? Das kommt noch, finde ich, als zusätzlicher Aspekt rein. Und gleichzeitig, weißt du, was du eben auch vom Selbermachen gesprochen hast, ich habe das so viel erlebt bei Zugehörigen, dass die so beruhigt waren, weil sie den Sarg selber angemalt haben, weil sie die Urne selbst gebaut haben. Noch, die sind in irgendeine Tischlerei gegangen und haben aus Holz diese Urne gemacht mit Unterstützung. Und das ist für die total beruhigend, obwohl das hinterher dann sozusagen in die Erde gesetzt wird und niemals wieder jemand anguckt.
Ja, oder bis hin zur Rede. Da bin ich ja auch immer wirklich interessiert, dass die Zugehörigen selber die Rede halten. Die wissen doch viel, viel besser.
Ja, wenn du die Worte rauskriegst, ne?
Ja, aber dann sollen sie einen Brief schreiben oder so.
Klar.
Ne? Und an ihren Vater oder an ihren Bruder oder wie auch immer. Die sind da viel, viel näher dran. Und zur Not, ja, dann kann das ja jemand anders vorlesen. Oder ich als Bestatterin mache es gerne. Und ich finde aber darüber hinaus die Sorge, die viele haben, dass sie dann vielleicht weinen müssen, da sage ich immer, ja, das ist doch gerade das Authentische. Das ist doch, wir wollen doch alle eigentlich weinen. Und ich muss ganz häufig mitweinen. Mir kommen die Tränen, wenn da vorne jemand weint. Und das ist doch dieses geteilte Leid, Freude, die Berührbarkeit.
Ich weiß nicht, haben wir darüber nicht schon mal gesprochen, dass Mali Doma dazu sagte, ein Verstorbener hat das Recht auf Millionen von Tränen, denn das wird der Fluss sein, auf den die ins Totenreich geschwemmt werden. Ist doch wunderschön.
Ja, wenn man das denn schafft, die Trauergemeinde zum Weinen zu bringen. Früher, als ich noch regelmäßig Reden gehalten habe, war das immer für mich eine Freude, wenn viele geweint haben.
Das Ding ist, ich finde das durchaus auch, wenn jemand sagt, ich habe dieses Kleid genäht oder ich habe da was drauf gestickt, ich habe da was drauf gemalt, ich habe noch einen Brief reingesteckt und so weiter. Selbst wenn du kein geistiges Weltbild hast, dann kann es trotzdem beruhigend sein, weil ein Stückchen von dir bei den sterblichen Überresten irgendwo in Verbindung, in großer Nähe da ist. Das ist, finde ich, auch eine Sache. Also ich will gar nicht irgendwie das, den Pragmatismus dahin bringen, zu sagen, wenn die Aufbahrung dann durch ist, dann kann man das ja eigentlich im Grunde genommen eine Müllentsorgung rufen. Darum geht es nicht. Sondern es geht auch darum, dass eine Abschiedsfeier vom Leben, die hat eine Bedeutung für die Verstorbenen und für die Zugehörigen. Das heißt, es ist ein Gemeinschaftstrost, eine Gemeinschaftsunterstützung notwendig.
Absolut. Aber ich denke, dieser von dir benannte Pragmatismus, den wir beide haben, ist natürlich vielleicht auf eine Weise sehr stark bei uns ausgeprägt, weil wir eben nicht nur ein geistiges Weltbild haben, sondern weil der Tod und das Sterben unsere alltäglichen Themen sind. Also das heißt, wir sind da so drin. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Menschen, die erleben das ja häufig zum ersten Mal. Die kommen zum allerersten Mal durch den Tod vielleicht eines eigenen Elternteils oder einem anderen sehr nahestehenden Menschen zum ersten Mal in Berührung damit.
Ja.
Und nun kommt aber noch etwas hinzu. Nicht nur, dass es das eigene erste Mal ist, sondern dass dieses Thema eben so tabuisiert ist. Also die unmittelbare Berührbarkeit des Todes ist ja tabuisiert.
Ja.
Vielleicht das Abschiednehmen, ja, da ist ja heute durch sehr viel blumigeres und bunteres Geschehen ringsrum mit Luftballons und ich weiß nicht was alles, da das wird ja schon so etwas gangbarer, ne, für Menschen. Aber das ist eben tabuisiert, da so nah ranzugehen. Und deswegen liegt auf dem Ganzen so ein vorsichtiges, bloß nicht zu nah rangehen an die Sache.
Ja, das heißt, das ist natürlich ein, ich habe eben vorhin gedacht, wir haben so viel von geistigem Weltbild gesagt. Im Grunde genommen ist ja auch die Frage, es gibt ein irdisches Weltbild. Und das irdische Weltbild ist hier vorherrschend. Und gleichzeitig ist die Angst vor der eigenen Sterblichkeit und dieses Tabu, ich glaube, da haben wir ganz viel in den ersten Sendungen auch drüber gesprochen. Aber mir ist gerade noch so eine Situation eingefallen mit einer Frau, mit der ich viele Gespräche hatte, die war in meinem Verwandtschaftsumkreis. Und sie hat immer mit großer Überzeugung hat sie gesagt, dass nach dem Tod gar nichts stattfindet. Und sie wolle sich auf jeden Fall anonym bestatten lassen. Und ich habe immer gesagt, aber weshalb anonym? Du weißt doch gar nicht, ist das nicht vielleicht die Sache, dass deine Nachkommen das entscheiden müssten? Du weißt doch nicht, es könnte doch sein, dass diejenigen einen Platz haben wollen, an den sie hingehen. Und sie hat gesagt, ja, das könnte sein, aber ich könnte das nicht ertragen, wenn das Grab nicht gepflegt ist.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, das ist ja spannend. Aber wenn du gar nicht davon ausgehst, dass hinterher was passiert, es kann dir doch egal sein. Du kriegst doch keins mehr mit. Ob das Grab nun gepflegt ist oder nicht, es ging um die Haltung, was würden die Nachbarn sagen?
Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, diese Erklärung nach dem Tod kommt ja doch nichts, ist so ein bisschen wie so eine Notvorstellung. Die macht man sich ganz schnell, damit man die anderen Probleme alle nicht bedenken muss. Ja, also A, muss ich nicht Gräber pflegen oder mich eben mit solchen Dingen, die jetzt sich meiner Kontrolle dann entziehen, befassen. Und B, muss ich schon gar nicht darüber nachdenken, was denn da eventuell kommen könnte. Also, denn das ist ja überhaupt erst ein weites Feld, was geistig sich da...
Wenn ich einmal tot wäre, fällt flach, da brauche ich mir keine Gedanken mehr. Deswegen sage ich immer, dass diejenigen, die nämlich sagen, mit dem letzten Atemzug ist Schluss, die haben es ja viel einfacher als ich. Die brauchen sich um nichts zu kümmern.
Naja, das meine ich ja
genau,
damit. Das
ganz
ist
genau.
Eine Notlösung,
ja,
oder eine Notvorstellung, weil man damit eben im Grunde genommen fein aus dem Schneider ist.
Ja, im Prinzip
zack,
schon.
Zack, habe ich das Problem vom Hals.
Genau.
Brauche mich nicht weiter mit beschäftigen, weder mit meinem irdischen Verbleib, muss ich mich besonders beschäftigen, noch, und das ist ja meiner Meinung nach viel tiefgreifender, wo geht denn die Reise jetzt eigentlich hin?
Genau, exakt. Da sind wir ja schon häufiger immer mal wieder bei diesem Gespräch, wo geht die Reise hin?
Ich mache ja demnächst tatsächlich mal wieder eine kleine Ausstellung.
Mhm.
Du weißt ja, in meinem ersten Beruf war ich ja mal Künstlerin und habe jetzt irgendwie Lust gekriegt, weil ein Freund von mir, der hat ein kleines Reisebüro, das heißt Kulturtours, und die machen so kleine, feine Kulturreisen in die ganze weite Welt. Und dort hat er mich eingeladen und ich hatte plötzlich dann auch richtig Lust dazu, mal zum Thema Seitenwechsel, was mich ja nun ständig beschäftigt, zu arbeiten. Und das ist jetzt, steht jetzt unmittelbar bevor. Das ist am 31. Mai geht das los. Und das habe ich genannt, oder da habe ich eben drüber gesprochen, die letzte Reise. Also das ist eine Reise, die meisten Reisen, also wirklich die allermeisten Reisen unseres Lebens, wenn sie denn weit weg gehen, die bereiten wir ja vor. Manchmal sogar ausführlich. Und diese letzte Reise, weil eben, und darüber sprachen wir ja jetzt die ganze Zeit, es mir an Vorstellung mangelt, was das Ziel sein könnte, ja, brauche ich mich überhaupt gar nicht erst darauf vorzubereiten. Das meine ich mit dieser Notvorstellung, ne? Dann lieber, dann denke ich auch, nee, da ist ja sowieso, da komme ich ja überhaupt nirgendwo mehr hin. Und brauche mich also nicht weiter damit zu beschäftigen.
Ich zeichne das immer so, dass ich sage, das wäre doch total doof, wenn du nämlich keine Reisevorbereitung machst. Könnte es sein, dass du vielleicht an Pazifik fährst, wo rund ums Jahr 30 Grad sind und du hast einen Pelzmantel eingepackt. Oder wenn du ins Eismeer fährst und du hast Flipflops mit. Das wäre auch dumm. Das heißt, du brauchst Reisevorbereitung. Und das ist natürlich das, die letzte Reise will auch vorbereitet sein.
Genau.
Ne? Genau. Das heißt aber, bei dir auf der Webseite ist ja die Adresse zu finden, ne?
Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja.
Genau.
Das wird da zu finden sein.
Genau. Das heißt, mit Adresse und so weiter. Und wie war das? Vom 30.
Vom Seitenwechsel heißt die Ausstellung und vom 31. Mai bis, ich glaube, oha, muss ich jetzt lügen. Ich glaube, bis 31. September
steht
geht
da,
die,
das
oder?
Steht dann auf jeden Fall auch auf der
August
Webseite. Genau. Und das ist natürlich August. Schön. Wie war das? Es gibt, was den Mai angeht, ne? Was war das für ein Lied? Das heißt, am 30. Mai ist Weltuntergang.
Mhm.
Wir haben nicht mehr lang. Das ist irgend so ein Lied aus den 30er Jahren, letztes Jahrhundert. Weiß ich nicht genau aus welcher Zeit. Und auf jeden Fall gibt es, muss ich noch einen Tipp sagen, das ist so schön humoristisch und absurd und leider Gottes ist das ein bisschen unbekannt. Das ist das Buch von Erich Kästner, der 35. Mai. So ein schönes Buch. Da es gibt es jetzt um einen Jungen, der heißt Konrad und der soll einen Schulaufsatz über die Südsee schreiben und geht zu seinem Onkel und der Onkel lebt irgendwie alleine und ist ein bisschen ein sonderlicher Kerl. Und dann machen die sich auf die Reise in die Südsee mit einem Pferd auf Rollschuhen und einer völlig automatisierten, elektrifizierten Stadt und so weiter. Das ist ein ganz schönes Buch. Vielleicht ist das eine schöne Mai-Geschichte, weil im Mai ja sowieso so viel los ist. Was die Natur angeht, meine ich. Und so ein bisschen was durchgeknallt ist, tut uns ganz gut. Denn wenn ich nenne das manchmal so, was ich in den letzten Jahrzehnten vom Sensenmann, vom Tod gelernt habe, ist tatsächlich die durchgeknallteste Instanz, die es gibt, ist der Tod. Stellt alles auf den Kopf, was gedacht scheinbar sicher war.
Genau, und der ist in unserer Gesellschaft eben, ich würde sagen, selten geworden.
Ja.
Wenn ich jetzt gerade denke an den Film, es gibt jetzt, der läuft sogar jetzt gerade in der ZDF-Mediathek, es gibt ja in Berlin diesen Bestatter Erik Wrede, der hat ja auch, glaube ich, ein Kinderbuch geschrieben, hast du mir das nicht neulich mal geliehen? Genau, wenn wir ins Gras beißen, heißt das Kinderbuch. Und er hat ein Buch geschrieben, als er eben gewechselt ist aus der Musikbranche in die Bestatterbranche, das heißt The End. Und dieses Buch ist jetzt verfilmt worden mit Edin Hasanovic in der Hauptrolle. Und da wird deutlich, dass da stirbt nämlich ein junger Mann in diesem Film, sein bester Freund, dass es eben gar nicht mehr so häufig vorkommt. Weil ja die Medizin so unglaublich ausgeklügelt ist mittlerweile und doch in den überwiegenden Fällen.
Was kommt nicht so häufig vor?
Der Tod. Also der Tod in der Form, dass wir gewohnt sind, dass wir irgendwie eine Art von Umgang damit finden können. Und daran erzählt sich diese ganze Geschichte. dass also da so ein junger, wirklich voller Leben steckender Mensch, der wirklich unglaublich ansteckend ist mit seiner ganzen Fantasie und Lebenslust und Kraft und allem, und wird plötzlich durch einen Hirntumor eben ausgebremst. Und klar passiert das immer wieder mal, so etwas. Aber es passiert irgendwie doch nicht mehr so häufig, dass Menschen im jüngeren Alter sterben, oder? Irre ich mich da?
Ich glaube, da irrst du dich gewaltig.
Irre ich mich gewaltig?
Da irrst du dich gewaltig. Im letzten Jahr, die letzte Zahl, die ich bekommen habe, da war das so, dass in Deutschland 100.000 mehr Menschen gestorben sind als nur ein Jahr vorher. Das heißt, wir haben gelegen bei 1.070.000 Toten pro Jahr.
Na gut, wir haben aber auch eine überalterte Gesellschaft.
Das ist auch differenziert nach Altern und so weiter, wenn du in die Statistik guckst. Die genauen Statistik-Alterskonfiguration habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Das ganze Problem dabei ist, es passiert das Sterben und gleichzeitig, aber es ist versteckt. Es ist in Krankenhäusern und Altenheimen versteckt.
Genau, in Krankenhäusern und Altenheimen. Aber ich meine jetzt wirklich dieses mit jungen Menschen. Und das zeigt halt dieser Film, davon war ich ja jetzt ausgegangen, der zeigt eben, so traurig es ist, der Abschied von diesem guten Freund und unglaublich lieben Sohn und eben werdenden Vater. Das ist ja wirklich alles so in den Vollen gewesen. Es hat aber was unglaublich Freudiges und Liebevolles dann doch, dieser Abschied. Und das kollidiert in dem Film, und es wird so ein bisschen gezeigt, wie da die Bestatterbranche sich teilt an der Stelle. Ne? Ja. Es gibt ja welche, die dann immer noch da ein bisschen nur im Traurigen rumstochern und dies geht nicht und das geht nicht und das darf nicht und so. Und ich glaube aber ganz ehrlich gesagt, das ist fast vorbei.
Die Szene braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben.
Ja, aber die hat sie schon.
Ja,
da ist Erik Wrede nicht der Erste, der das erfunden hat. Also da gibt's schon ganz viele alternative Bestatter, die in den letzten, sagen wir mal, 25 Jahren die Sache wirklich belebt haben. Da hat sich so viel getan, und inzwischen hat sich sogar auch unter den konservativsten Bestattern tut sich ja auch schon viel.
Regt sich was.
Nur, das ist mir eben immer noch zu äußerlich.
Klar. Wir sind einer Meinung, glaube ich.
Okay.
Also, das hat doch schon was, ne?
Wenn wir schon mal einer Meinung sind, meinst
genau.
du? Naja, man muss ja auch nicht unbedingt einer Meinung sein. Das ist es ja nicht. Nur, man muss, ich finde, man sollte offen sein, neue Erfahrungen zu machen. Und das ist, worum es mir geht. Rangehen, so nah wie möglich an
die Dann Sache. Hoffen wir auf ein richtig schönes, einen neugierigen Wochenanfang.
Ja, wenigstens schon mal im Kleinen. Ne?
Ja.
Bis dahin.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.